Was ich mich einfach als erstes gerade gefragt habe, Geisterjagd. Was kann man sich eben korrekterweise darunter vorstellen?
Das ist eine sehr gute Frage. Was kann man sich unter Geisterjagd vorstellen? Nicht das, was man im Fernsehen sieht vor allem. Das ist mal ganz wichtig. Geisterjagd ist eigentlich keine Jagd. Also wir jagen keine Geister. In dem Sinn, Energie nennen wir das eher. Mit der geistigen Welt selber gehen wir sehr respektvoll um. Da tun wir uns auch extrem einsetzen dafür. Das heisst, bei uns in der Ghost Hunter Szene in der Schweiz sind wir halt mehrheitlich bei Klienten unterwegs. Also wir sind wirklich 98-99% bei den Klienten daheim und vielleicht 1%, 2% an Lost Places. Und Deutschland zum Beispiel ist es eher umgekehrt. Und darum tun wir nicht jagen, sondern wir sind sehr respektvoll mit geistiger Welt.
Was verstehst du unter einem Geist?
Für mich ist ein Geist eine Energie, und zwar ist es ja so, dass die Wissenschaft tut sich ja eigentlich ein bisschen widersprechen. Sie sagen nämlich, alles ist Energie, also alles auf dieser Erde ist Energie, inklusive Mensch, inklusive uns drumherum. Sie sagen aber auch, Energie kann nicht vergehen. Sie kann sich zwar verändern, transformieren, aber sie kann nicht vergehen. Und nur beim Mensch soll es machen Klick und alles ist weg. Und genau dort setzen wir ein, für uns ist ein Geist die Energie, wo beim Tod übrig bleibt. Das heisst eigentlich, also nicht übrig bleibt in dem Sinn, sondern das Energiefeld, wo um den Körper herum ist, wo übrig ist nachher, das ist für uns der Geist.
Heisst das, dass jeder Mensch, der die Erde verlässt und stirbt, einen Geist hinterlässt, deiner Meinung nach?
Jeder Mensch, der die Erde verlässt, jawohl, der hinterlässt eine Energie. Wenn ich jetzt zu euch zum Beispiel sage, könnt ihr mal euch einen Mensch vorstellen mit eurer Auraschicht. Und die Leute können sich dann immer das Bild vorstellen, dass die 7 Farben um einen Mensch herum sind. Und wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, ist es so, dass wir den Körper haben und um den Körper sind die Auraschichten, die Farbe. Aura gleich Energie, Aura gleich Seele, das kann man nennen, wie man es möchte. Und jetzt stirbt der Körper, das heisst, das Männchen in der Mitte eigentlich von diesen Kreiseln, das geht raus und übrig bleiben jetzt nur noch die farbigen Kreise, also eben die Energie oder die Seele.
Gibt es auch verschiedene Formen oder Art oder vielleicht eben gerade auch, jetzt um nicht gleich nochmal das Wort zu sagen, gibt es gute und böse Geister?
Das ist eine Frage, die immer wieder kommt, ob es gute und böse Geister gibt. Und in der geistigen Welt ist es eigentlich so, das höchste Ziel von der geistigen Welt ist bedingungslose Liebe. Liebe ist eigentlich so von der Frequenz her so hoch wie das Universums höchste, oder wenn man will sagen, Gott. Und das ist ja das höchste Ziel, also bedingungslose Liebe. Und wieso soll es nehmen, wo das Ziel ist, wieso soll es dort etwas Böses geben? Natürlich gibt es Menschen, die sagen, ja, aber ich habe einen Dämon und ich erlebe den Dämon auch, oder ich habe böse Geister daheim. Das hat wirklich immer damit zu tun, wie tun ich das definiere. Wenn ich natürlich mir für mich das Bild stimmt, dass es etwas Böses gibt, dann habe ich das in meinem Energiefeld. Das heisst, ich projiziere das in meinem Energiefeld und das wird zu meiner Wirklichkeit. Das heisst, er spürt das dann auch. Die Leute tun, sobald etwas passiert, was ihnen Angst macht oder wo sie nicht kennen, tut das natürlich Angst auslösen und Angst wird immer in Verbindung gebracht mit Bösen.
Ja, eben viele Leute finden das ganze Übersinnliche, die finden das ein völliger Schabernack. Warum glaubst du an Übersinnliches?
Ja, warum glaubt der andere nicht daran? Das hat damit zu tun, weil man Erfahrungen macht in seinem Leben. Und jemand, der nicht daran glaubt, macht zum Beispiel Erfahrungen oder ist mit Leuten umgeben, die halt nicht an das glauben. Und das ist ja völlig okay. Die dürfen das auch, das ist eine Meinung von ihnen. Und meine Aufgabe ist es, nie jemanden irgendwie zu bekehren oder eine andere Meinung aufzubinden. Ich glaube daran, weil ich seit meiner Kindheit Kontakt habe zu der geistigen Welt. Ich habe mit Elementarwesen Kontakt gehabt, mit Verstorbenen. Ich habe plötzlich Sachen vorhersehen, die noch nicht passiert sind. Ich habe dann mich mehr wirklich mit Verstorbenen auseinandergesetzt und habe dann können das Ganze steuern. Aber die eigentlichen Sinn, die hellen Sinn, die wir kriegen, die kriegen wir ja alle. Also die hat jeder von uns, wenn wir auf die Welt kommen. Ja, wieso soll man die verleugnen? Das ist einfach Gesellschaft, die sagt, dass das nicht geht. Und viele sind so aufgewachsen. Ich bin es nicht, meine Eltern haben es auch nie ausgeschwätzt. Nein, mein Vater hat eher sogar, ist ab und zu gekommen, hat mich Sachen gefragt, die mich natürlich auch aufgestellt hat. Ich habe es immer dürfen leben und ja, mir geht es gut damit. Und wenn das jemand nicht will, dann ist das für ihn okay. Also ist es für mich okay und es ist dein Glauben und das ist auch okay.
Wenn wir geboren werden, wird jedem von uns so wie die Fähigkeit, um das Gespüre eigentlich mitgeben, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Ist es denn so, dass man eben mit dem Älterwerden, dass man die Fähigkeit ein bisschen verliert?
Nein, man verliert die Fähigkeiten nicht, wenn man älter wird. Das Problem ist nicht älter werden, sondern das Problem ist unser Ego, unser erlerntes Wissen, Gesellschaft. Wenn ich als Kind die Sinn durchlebe, ich bringe jetzt als Beispiel den imaginären Freund. Wir sagen, Kinder, die einen imaginären Freund haben, haben Besuch aus der geistigen Welt. Unsere Gegner sagen, nein, nein, das Kind hat zu viel Fantasie, es gehört zum Psychologen. Aber eigentlich ist es wirklich so, Kinder leben das, Kinder spüren, ob etwas gut ist für sie oder nicht. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo die Eltern sagen, hör auf, oder nein, das gibt's nicht, oder imaginärer Freund, hör auf von dem, das gibt's gar nicht, du bildest dir das nur ein. Also dort wird mir schon gesagt, nein, die Sinn gibt's nicht, ich soll mit dem aufhören. Und dann fange ich das schon an zu unterdrücken. Jetzt komme ich dann wieder bei der Eltern, Gesellschaft kommt, nein, ob Sinn nicht gibt's nicht, mit Geist kann man nicht schwätzen, hört auf mit dem Seich, bla bla bla. Und wenn das dann zu meiner Wirklichkeit wird, mache ich nichts anderes, als du die Sinn unterdrücken.
Ja, du hast eben gesagt, als Kind hättest du auch Kontakt gehabt zu Verstorbenen. Wie kann man sich den Kontakt konkret vorstellen?
Also das ist das Gleiche wie heute, wenn ich Jenseitskontakt mache. Das ist so, dass man eben über die helle Sinn schafft und das ist, ich kriege Impulse über, das heisst, ich bekomme Bilder über, ich bekomme Informationen, das ist so, als würde man mir ins Ohr schwätzen oder ich kriege das Gefühl über oder ich schmecke plötzlich etwas, kann natürlich aber auch eine Kombination von dem Ganzen sein. Ein gutes Beispiel ist, ich habe mal mit einem Verstorbenen zu tun gehabt, der ist vertrunken und bevor er sich gezeigt hat mir, habe ich geschmeckt und zwar habe ich so vermodert Wasser geschmeckt. Ich habe noch gesagt, es schmeckt so wie vermodertes Wasser. Und nachher hat er sich mir gezeigt. Und er hat sich mir gezeigt, wie er ausgesehen hat zu seinem Zeitpunkt. Und das macht er auch nur, weil ich es zulasse. Zum Beispiel meine Partnerin lässt es nicht zu. Sie spürt dann einfach. Und ich sehe halt, wie die Leute umgekommen sind, wenn sie das wollen. Dann zeigen sie es mir. Und bei ihm ist es so gewesen, dass nachher dann das Bild gekommen ist und es hat einen schönen Brief passt. Aber das passiert natürlich, wenn die Hellen sind. Und dort ist das Problem, wenn dann jemand mit denen sind, möchte anfangen, ist so ein ganz schmaler Grat zwischen dem Ego, also zwischen unserem Kopf, unserem Bewusstsein, unserem erlernten Wissen und der Hellen sind. Dort ist ganz schmaler Grat zu wissen, wann ist es mein Kopf und wann sind es meine Intuitionen. Aber das kann man alles üben. Und irgendwann lernt man es, merkt man es und hat es drin.
Du hast Sachen geschmückt, du hast Sachen gespürt. Ich habe eben auch auf eurer Webseite gelesen, dass es mittlerweile auch Beweis gibt für Spukphänomene. Sind jetzt das gerade ein paar Beispiele für solche Beweise? Oder kannst du ein paar nennen?
Genau, also als Beweis ist natürlich so, wie wir es dort geschrieben haben, aus der heutigen Sicht, was wir so erleben auch. Also, zurzeit ist es wirklich so, dass wir Leute haben, die auch anrufen und sagen, hey, ich glaube überhaupt nicht an das Zeug, aber jeden oben irgendwie um die 7 Uhr läuft eine ältere Dame bei mir dort stoben. Es passiert jetzt immer mehr, dass Leute, die überhaupt nicht an das ganze Zeug glauben, sich melden bei uns. Was wir auch haben, sind wirklich tolle Videoaufnahmen. Wir haben ein Foto, auf die sind wir sehr stolz. Da zeigt sich der verstorbene Grossvater von demjenigen, der auch noch auf dem Foto ist. Und du siehst den wirklich, also das ist ein plastisches Gesicht, das man sieht. Wir haben Tonaufnahmen, die wir gemacht haben, zum Beispiel auch in bekannten Gebäuden wie Sanatorium Gotardo, wo man ganz deutlich hört, um was es geht. Die Fotos haben immer ihre EXIF-Datei, wo man genau schauen kann, wie die Foto gemacht worden ist, wo sie gemacht worden ist, dass sie nicht verändert ist und.
Ich stelle mir jetzt vor, jemand kontaktiert euch, es sei irgendetwas komisch oder ja. Ihr geht dann dort an. Kannst du mir erzählen, wie läuft das Ganze überhaupt ab? Was sind da für verschiedene Schritte?
Also, es meldet sich bei uns jemand, der etwas erlebt, wo man sich nicht erklären kann und ihm Angst macht. Dann findet zuerst einmal ein Telefon statt, wo man einmal kurz über das Ganze schwätzt. Man tut am Telefon noch nicht gross analysieren, was es ist und was es geht, sondern man versucht am Telefon schon mal den Klienten ein bisschen zu beruhigen, gibt ihm so ein paar Sachen an die Hand was ich machen kann, damit es ruhiger bleibt, bis wir kommen. Und dann macht man eigentlich einen Termin ab und dann kommt das Team vorbei und dann sitzt man eigentlich mit dem Klienten da, tut mal über das Phänomen schwätzen, wo man basieren da, mit der Familie auch, wer kriegt sonst noch Zeug mit und und. Dann fangen wir an mit Referenzmessungen. Referenzmessungen ist etwas sehr Wichtiges, das heisst, man tut alles fotografieren, die ganzen Räumlichkeiten. Das ist ein ganz einfacher Grund, die werden nachher auch wieder gelöscht, die Fotos. Es geht nur darum, dass während wir dort sind und uns plötzlich auffällt, dass der Gegenstand, der jetzt immer da gestanden ist, plötzlich noch jemand anders steht. Es kann aber auch sein, dass ich nur das Gefühl habe, ich habe den vorher dort hinten gesehen, kann ich auf den Fotos schauen, ist der vorher denn schon dort gewesen. Dann wird das ganze Haus oder Wohnung wird abgemessen mit wir schauen, wo hat es erhöhte EMF-Strahlungen, wo hat es erhöhte Elektrowerte, wo hat es Elektrosmog im Haus. Das ist die rationale Seite. Erstens einmal hat es damit zu tun, wenn ich nachher eine Messung mache und ich weiss nicht, dass es dort ja jetzt eine Leitung hat, dann kann ich das falsch deuten, wenn ich mit dem Gerät unterwegs bin. Jetzt tut man schauen, dass man herausfindet, wo sind sie gern, was wären sie, wer ist es, wenn es möglich ist. Und wenn wir das herausgefunden haben, tut man das mit dem Klienten anschauen. Hey, schaut, wir haben herausgefunden, das. Und der ist verantwortlich für das Ganze. Oder vielleicht ist das sogar das Elementarwesen. Und dann macht man ein Clearing. Das Einzige, was etwas bringt, ist ein Clearing. Und das ist gesprochen. Und zwar sehr respektvoll. Und man tut eigentlich der Energie, die oben ist, sagen, hey, du hättest das und das müssen machen, das und das wäre eigentlich dein Schritt gewesen, nachdem du gestorben bist, aus den und den Gründen ist das vielleicht nicht passiert. Heute gerne mit die Möglichkeit, dass du den Schritt kannst machen, bla bla bla. Und so tun wir ihn dann eigentlich begleiten, und zwar nicht ins Licht, weil das ist so Volksmund, wir tun ihn ins Licht begleiten. Ich habe noch keinen Verstorbenen gehört, wo mir, und ich habe jetzt schon viele gefragt, bist du ins Licht gegangen, wo du verstorben bist, und alle sagen nein, sie haben kein Licht gesehen.
Ist denn so ein Clearing schon mal daneben gegangen oder funktioniert das immer, wenn du jetzt eigentlich irgendwie die Energie oder den Verstorbenen bittest, um eben irgendwo anders hinzugehen? Also ich meine, folgen die?
Zwei oder dreimal haben wir zweimal müssen vorbeigehen. Und dann ist es einfach so, dass die Energie ein bisschen hartnäckiger ist. Du bist eben, wir sind immer sehr respektvoll. Und dann kann es einfach sein, dass man nochmal vorbeigehen muss und dann tut man den Ton ein bisschen anziehen. Man ist immer noch respektvoll, aber einfach ein bisschen mit erhöhter Stimme und tut es dann nochmal durchführen. Und dann ist es eigentlich gut. Wir haben sehr gute Erfolge damit. Man spürt es auch immer gerade. Also immer nach einem Clearing fragen wir auch den Klienten, ob sie die Energie gespürt hat, ob sich etwas verändert hat. Und das wird eigentlich immer bejaht. Also auch wir spüren das. Und es ist nachher eine Ruhe.
Was für Geräte braucht ihr da? Mit welchen Geräten arbeitet ihr?
Mit was für Geräten kann man so arbeiten? Das sind EMF-Geräte. Da gibt es zwei verschiedene. Es gibt Geräte, die sehr empfindlich sind, die man braucht, um Referenzmessungen zu machen. Dann gibt es Geräte, die, wie der K2, die man aus dem Fernsehen kennt, der Ghostmeter. Verschiedene Kameras, die gibt es das Infrarotkameras, Breitspektrumkameras, normale Kameras, wie aber auch Wärmebildkameras und solche Sachen. Wir selber haben noch Radiesthesie-Werkzeuge, also wir haben Pendel und Routen und Tensoren dabei. Mit dem tue ich vor allem Schlafzimmer anschauen, wenn es darum geht, eben der Elektrosmog ist sehr hoch, dann schaue ich, sind es Wasser oder sind es auch Erdstrahlungen, damit wir das dabei haben und das auch angeschaut haben. Wir haben Diktiergeräte dabei für Elektro-Voice-Phänomene. Wir haben Spiritboxen dabei, das ist, mit denen tust du ein weißes Rauschen oder graues Rauschen, wie man es nennen will, erzeugen. Das ist wie ein Radiosender, der keinen Empfang hat. Das macht einfach immer und anhand mit dem kann sie, also nein, kann die geistige Welt Einfluss nehmen. Das heisst, kann sie das einmal aus einem Radiosender, obwohl sie eigentlich nie anhalten, tun sie einmal anhalten und dann kann genau das Wort kommen, das man braucht. Oder sie tun aus dem Rauschen aus einem Wort erzeugen. Was haben wir noch dabei? Ja, wir haben so viel Zeug dabei. Also das sind so die wichtigen Sachen eigentlich.
Leute wenden sich an euch, wenn sie sich unwohl fühlen oder irgendetwas nicht gut ist. Was sind denn das für Leute, die sich an euch wenden?
Das sind Leute von Hund und Kunst. Also das Soldat bei der Grossmami, zu der Mutter, zum Arzt, zum Anwalt, zu der Polizei, das geht kreuz und quer durch alle Berufsgattungen, durch alle Menschen, die wir auf dieser Erde haben. Also es ist nicht so, dass es Ja, das sind nur die, die einen Knall haben oder so, melden sich bei uns überhaupt nicht.
Wie merkt man denn, dass jetzt so ein Geist oder eben nicht ein Geist, sondern eine Energie im Raum ist oder anwesend ist? Wie merkt man das?
Es gibt Energien, die nehmen wir nicht wahr. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, die Schwingenhöhen, das sind, ich nenne die Jumpers, das sind die, die, wenn sie verstorben sind, auch schon durch die Läuterungsphase sind und jetzt auf ihrem Energieniveau eventuell sogar schon gewachsen sind, weil die geistige Welt, die wir auch noch weiter lernen und wachsen. Die fühlen sich sehr gut an. Die fühlen sich an, wenn ich die spüre, dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich geborgen. Und darum kann es sein, dass ich die gar nicht wahrnehme, also der Mensch gar nicht wahrnimmt, weil er halt einfach noch immer durchlaufen, dann fühlt sich gut. Wenn man sich gut fühlt, keine Angst hat, ist das ja gut. So, jetzt kommen aber niedere Energien, und das hat nicht mehr gut und böse zu tun, bitte. Niedere Energien, jemand, der frisch verstorben ist, aus irgendeinem Grund nicht durch die Läuterungsphase ist und jetzt in der ersten Astralebene hängt oder nicht einfach weitergegangen ist, er hängt nicht, er entscheidet das selber, die fühlen sich halt eher niedriger, also die fühlen sich ein bisschen so wie ein Streit oder sonst was, niedrige Energie. Und die spürt man halt, indem man sich nicht mehr so wohl fühlt. Es kann sein, dass es ein bisschen flau wird, es kann sein, dass ich plötzlich irgendwie, wow, was ist jetzt los, ich fühle mich gerade ein bisschen komisch. Es kann sein, dass man sie so wahrnimmt. Meistens nehmen die Leute das aber erst später wahr. Meistens nehmen die Leute wirklich Spirits erst wahr, wenn Sachen passieren, wie Klopfgeräusche, Gegenstände, die sich bewegen, Türen, die offen und zugehen. Oder man geht zur Nacht ins Bett, steht am Morgen auf und alle Kastentüren sind offen oder alle Schubladen in der Küche sind rausgezogen und so Zeug.
Die Schubladen, wieso sollen Leute die aufmachen? Was ist da der Grund dahinter?
Also eben, es ist so, es geht darum, ums Energieniveau. Ein Mörder, Selbstmörder, ein Egoist, jemand, der ein erhöhtes Helfersyndrom hat, ein ungesundes Helfersyndrom, die Menschen, die schwingen niedrig, die fühlen sich auf der ersten Astralebene, fühlen sich die wohl. Also die Menschen, die Energien von den Menschen, meine ich. Die fühlen sich dort wohl. Und das Clearing geht darum, dass ich denen eigentlich sage, hey, du musst auf dem Weg in der geistigen Welt weitergehen durch die Läuterungsphase. Und die kann sein, dass sie die ein bisschen abschreckt. So, also, die schwingen niedrig. Denen ihre Energie ist wie eben, wenn wir streiten. Also wenn wir Angst haben. Und jetzt wollen sie, damit sie können Sachen machen, damit sie sich können mitteilen bei uns, brauchen sie Energie. Und weil sie hohe Energie nicht können, weil das finden sie nicht angenehm, brauchen sie niedrige Energie. Also was versuchen sie? Sie versuchen natürlich etwas zu machen, dass der Mensch ihnen niedrige Energie gibt. Weil der Wirt Mensch ist der einfachste Wirt für die geistige Welt. Sie können aber auch Elektrogeräte anzapfen. Das ist der Grund, warum daheim Geräte können spielen. Sie können aber auch in der Atmosphäre Energie holen. Darum spürt man dann so Kältespots, die es gibt. Und wenn man das einmal wirklich mitkriegt, also wir sind schon im Raum gestanden mit 23 Grad. Wir haben Messungen gemacht und dann ist innerhalb von 2 Sekunden ist die ganze Temperatur von 23 Grad auf 12 Grad runtergefallen. Also wir hatten einen Sprung von 11 Grad gehabt, innerhalb von 2 Sekunden. Wenn man das einmal erlebt, dann weißt du, aha, jetzt ziehen sie Energie aus der Atmosphäre. Das Einfachste ist aber eben der Mensch. Und wenn sie niedrige Energie brauchen, weil sie auch niedrig schwingen, dann machen sie dem Menschen Angst, dass der Angst kriegt und dann haben sie ihre Energie, die sie brauchen. Das ist aber nicht im Bösen, sondern das ist halt wie wir schnaufen, die Luft brauchen zum Leben, brauchen sie, um Sachen machen, Energie.
Wir haben auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite haben wir einen Aufruf gemacht. Die Hörer sollen uns doch sagen, wenn sie auch Fragen eben an dich haben. Und da hat uns eine geschrieben und sie hat eben auch gefragt, wie das man merkt, dass ein Geist anwesend ist. Weil ihre Tochter, die schaut immer in eine Ecke von der Stube und dann lacht sie mega. Was würdest du sagen? Was geht da ab?
Genau, also eben Kinder wie auch Tiere und also Katzen, Hunde, die haben, die sind noch und die sind auch aktiv. Also bei denen sind sie aktiv und wenn ein Kind, wie jetzt die Hörerin schreibt, immer in gleichen Ecken reagiert und sie dort auflacht, dann ist das für mich mal ein Anhaltspunkt. Ich sage jetzt aus der Ferne nicht, okay, das ist jetzt eine Energie, die dort ist, aber es ist für mich ein Anhaltspunkt, dass es könnte eine Energie sein. Wenn die Mutter nichts Bedrohliches, eben, dass sie sich unwohl fühlt oder so, dann könnte das eine hohe Energie sein und das sind meistens Familienmitglieder, darum lacht sie vielleicht auch. Vielleicht ist es ja die Grossmami, die sie noch kennt hat oder die sie schon gesehen hat. Und sie sieht sie jetzt wieder und lacht sie darum auch an.
Jetzt noch eine andere Geschichte von meiner Kollegin, der Rilana, und die hat folgende Erfahrung gemacht als Baby. Sie ist mal ein Haus anschauen mit ihrer Mami und vor dem Haus hat sie einfach die ganze Zeit nur brüllt. Und dann hat sich dann herausgestellt, dass sich in dem Haus einmal jemand umgebracht hat. Hat sie in dem Fall als Baby eigentlich wie eben die verstorbene Seele dort gespürt, wo du dort drin warst?
Nein. Als Baby, also sie eben, die Sinn, mit denen die wir nicht nur Verstorbene aufnehmen, sondern wir können auch die Erinnerungen aufnehmen, die im Haus sind. Und wenn jemand dort drinnen verstirbt, jetzt eben, wenn er sich erhängt und Suizid macht, Verzweiflung ist dort dabei. Ich meine, dass jemand Suizid macht, entscheidet er schlussendlich und das macht er durch irgendwelche Sachen, die passiert sind. Und meistens ist es also nichts Positives, warum sie Suizid machen, sondern sie sind überfordert gewesen im Leben. Es ist einfach irgendwie Verzweiflung rum. Und das sind alles Energien, die nicht angenehm sich anfühlen. Und das tut sich natürlich in Räumlichkeiten festsetzen.
Wie wird man Geisterjäger?
Also bei uns ist es eben so, wir machen Ausbildung und wir haben lange überlegt, wo wollen wir so machen. Und wir haben gefunden, komm, wir machen es an einem Ort, wo ein bisschen bekannt ist und wir führen unsere Ausbildung im Hotel Val Sinestra durch. Die fällt immer am Samstagmorgen an, geht den ganzen Tag. Der Samstag ist vor allem Theorie. Am 10. geht dann der praktische Teil los, wo man mit Spiritbox arbeitet, man tut mit den Geräten arbeiten, man lernt wirklich Referenzmessungen, dann lernen sie aber auch mit allen anderen Geräten umzugehen. Und diese Ausbildung ist ein Grundstein bei uns, dass man zum Aktivarmitglied werden kann. Aber wenn ich die Ausbildung habe, wirst du noch nie allein losgeschickt, weil dann tun wir wirklich noch begleiten, man schaut und so. Und ab dann ist es dann soweit, wenn wir dann sagen, jetzt ist okay.
Ihr verlangt ja keinen fixen Preis für eure Tätigkeit. Warum?
Genau. Weil das ist eigentlich, hat sich irgendwie so etabliert, dass die Geisterjagd, also eigentlich auf der ganzen Welt, kostenlos passiert, weil sie ja eigentlich den Ursprung hat vom, man möchte Beweismittel fangen. Und darum hat es nie etwas gekostet und das hat sich wirklich so etabliert. Und das ist ja eine Hilfeleistung und ich finde das okay, dass das nicht kostet. Wir haben es so gemacht, wenn man will, darf man etwas spenden. Das geht dann in Vereinskasse und wird verwendet für Ausflüge wieder oder für Seminare, die wir auch machen. Wir sind auch ab und zu Dozenten kommen, die Seminare geben und Zeug und Sachen.
In dem Fall kann man vom Geisterjagen nicht leben. Also ist es nicht dein Hauptberuf in dem Fall?
Nein, das Geisterjagen ist gar kein Beruf, weil das ist bei mir ein Verein. Wir haben einen Verein und das Geld geht in die Vereinskasse. Was es noch gibt, ist im Verein angeschlossen, ist dann Praxis, die gehört aber auch zum Verein. Und dort ist dann, sieht ein bisschen anders aus, und dort sind dann auch nur Leute, die wirklich Therapeutenausbildungen haben oder die mediale Ausbildungen gemacht haben oder einfach sehr gut sind im Medialen, zur Jenseitskontakt und solche Sachen. Also für mich ist es ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass sie keine Angst mehr haben, dass es nicht das ist, was in Film und Fernsehen gezeigt wird. Wenn man etwas erlebt, was einem Angst macht, nehmen den Mut und läutet uns an. Ganz wichtig, die sich informieren, wie mehr das wissen über die geistige Welt, umso weniger Angst mehr haben.